Egal, was dir in deiner Vergangenheit passiert ist, du bist nicht deine Vergangenheit. Du bist die Ressourcen und die Fähigkeiten, die du daraus gesammelt hast. Und das ist die Grundlage für alle Veränderungen. Dieses wunderbare Zitat stammt von Mr. One and Only Jordan Belfort. Und mit diesem schönen Zitat begrüße ich alle da draußen, die uns gerade hören. Und natürlich mein Sparringspartner dieses Podcasts, den lieben Kelly, der heute im Übrigen seine erste oder zweite Impfung bekommen hat.
Können wir gerne drüber reden. Da ich Johnson Johnson bekommen habe, kriege ich eh nur
Okay,
eine
er hat
Impfung.
heute die erste und die letzte bekommen. So. Die
Die
erste und die
erste und die
letzte.
letzte.
So. Vielleicht ist es die letzte Folge auch, Kopf und Zahl. Ich hoffe nicht. So. Aber Kenny, schönen guten Abend und schön, dass wir wieder für euch am Start sein dürfen. Peace.
Ich freue mich mega. Also, das haben wir alle mitgekriegt. Ich wurde auch von, du ja auch, glaube ich, von ein paar Stellen angeschrieben, wo dann die Folgen bleiben. Und es war ja irgendwie gerade extrem blöd, so die letzten Wochen auch. Dadurch, dass ich ja auch gesundheitlich total angeschlagen war und dann hat sich da irgendwas nicht ergeben und dann ist bei dir irgendwas, also es ist total komisch. Ja? Aber umso glücklicher bin ich, das hätte ich auch gesagt, dass ja, wir heute quatschen können und ich freue mich darauf, wo die Folge uns heute
Die Folge wird
hinführt.
uns heute nach Referenzerlebnissen führen, hin zu Leute, ich will nicht lange um heißen Brei dringen. Ich bin Porsche gefahren, Alter. Ich bin Porsche gefahren und ich muss euch davon erzählen. Ich muss euch davon erzählen, weil das ist etwas, was mich sehr motiviert hat, was ein Referenzerlebnis war. Und ich habe das, wenn ich gleich anfangen darf, ein guter Freund von mir hatte die Woche Geburtstag. So, Markus, ihr kennt ihn, er war schon zweimal hier im Podcast. Und ich habe mir überlegt, okay, mit was mache ich dem guten Jungen denn eine Freude? So, und er ist sportverrückt, er ist ein dynamischer, junger, aufstrebender Kerl. So, und ich habe mir überlegt, was könnte ich ihm dieses Jahr zum Geburtstag schenken, wo ich sage, hey, das ist jetzt mal was Geiles. So, dann habe ich überlegt, okay, wie wärst du mal Sportwagen mieten? So, habe ich angegeben, Berlin-Brandenburg, Sportwagen mieten. Und da waren sie alle bei. Lamborghini, Ferrari, Mercedes-Benz. Und dann gibt es 1000 Seiten und was weiß ich. So, und dadurch, dass es sehr spontan war, die Idee, habe ich keine Lust gehabt, mich irgendwie in ein Kontaktformular einzumelden und zigmal mal hinterherzurufen, ob irgendeine Karre frei ist, sondern ich wollte in diesem Moment, just in time, wollte ich irgendwo ein Auto mieten. So, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr irgendwas in dem Moment wollt und ihr kriegt es nicht, also was macht mich wahnsinnig so. Ja, jedenfalls habe ich dann auf der Porsche-Website der Niederlassung in Berlin die Möglichkeit gefunden, mir einen 911er Carrera zu mieten. Und das hat sogar vom Datum gepasst so. Ich habe das sofort safe und fertig gemacht. Und ich war erst der Annahme, dass ich das Auto für 3 Stunden an einem Tag hätte. So dachte ich, ja, okay, 3 Stunden Porsche fahren ist auch geil so. Aber dann rief mich kurz, nachdem ich diese Bestellung ausgeführt hatte, rief mich so, ich glaube, das waren 20, 30 Minuten später, rief mich die Niederlassung an und sagte, sagen Sie mal, hey, da haben Sie gerade das Auto gebucht? Ich sagte, ja. Ja, im Übrigen, das Auto ist schon einen Tag vorher verfügbar und wenn Sie wollen, können Sie das Auto 24 Stunden fahren und am Preis ändert sich nichts. Also ich so, okay, ja, dann klar, machen wir. So, ich Markus Bescheid gegeben, ich sage, hey, wir haben einen Termin am Donnerstag, zieh den gelben Anzug an und dann fahren wir dahin. So, der dachte natürlich, wir haben einen Geschäftstermin. Und ich habe nichts, ich habe auch gar nichts durchsickern lassen, in keiner Richtung oder so. Und dann sind wir halt Lütten gefahren, ganz entspannt am Donnerstag. Ich habe auch nicht immer in der Autofahrt darüber erzählt oder so, was uns jetzt erwartet, sondern wir saßen beide im Anzug da und sind nach Berlin gefahren so und standen dann auf einmal so mitten in Berlin an der Ampel und das war so 200 Meter vom Ziel und Markus, du merkst, Markus, okay, das ist das Ziel auf dem Navi, jetzt sind wir gleich da, was ist denn los jetzt hier? So, und dann stand auf einmal vor seiner Nase ein riesengroßes Porsche-Symbol. Was? Hä? Porsche? Was wollen wir denn hier? Und dann bin ich auf das Gelände gefahren von Porsche, dann ging die Schranke so hoch und dann habe ich da geparkt und sind wir ausgestiegen. So, er so, was? Hä? Was wollen wir bei Porsche? So, und dann gehen wir halt, oder ich gehe da straight in den Laden rein, so, gehe dann so in den Servicebereich, sag so, ja, hallo, hi, das ist mein Name, ich würde gerne den 911er gerne, den ich heute gemietet habe, gerne abholen. Ja, dann gehen Sie mal bitte dort rüber. Und dann hast du nur so im Hintergrund gehört von Markus so, Alter, Alter. So, und dann standen wir da, ne, am Servicebereich. Dann kam ein netter junger Mann im Poloshirt. Also du wirst, muss ich auch schon mal gleich vorweg sagen, also das ist schon ein Unterschied, wie du behandelt wirst. Es ist vom Betreten des Parkplatzes, da wusstest du, du wirst zu deinem Parkplatz, wirst du erstmal eingewiesen. Also auf welchen normalen, also bei welcher Automarke wirst du auf einem Kundenparkplatz gewiesen? Ich kenne keinen. So, dann gehst du rein, da kommt sofort jemand an, empfängt dich, ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen, Herr Korsche, was kann ich für Sie tun? Zack, du wirst sofort abgeholt, du wirst sofort hingeleitet, wo du hingehörst. Und dann geht's dann hin, du kriegst nette Begrüßungen, junge, adrette, erfolgshungrige Typen in Poloshirt sitzen und warten da, gucken dich an, so, okay, alles klar, Sie sind also der Heine, Sie wollen heute den 911 abholen, alles klar, dann geben Sie mal Ihre Dokumente. So, dann haben wir das alles fertig gemacht, den ganzen bürokratischen Quatsch, und dann sind wir raus und dann stand er da. Und dann dachte ich so, okay, krass. Und Marc ist auch die ganze Zeit so, Alter, ich fahre gleich Porsche. So, dann hat er die ganze Zeit hier John Belfort zitiert hier, ne? In a brand new Porsche. Diese aus der Motivation Speech von The Wolf of Wall Street. Deswegen auch das Anfangszitat, weil das irgendwie so ein John Belfort-Ding war. Und ja, als wir dann, also er hat uns diese Karre gezeigt, ich musste dann auch irgendwas unterschreiben, sodass da alles sauber ist, und dann saßen wir in diesem Auto. Vor dir, also ich bin als Fahrer eingestiegen, so vor mir dieses Lenkrad mit diesem kleinen Symbol, wo Porsche Stuttgart draufsteht. Neben dir sitzt Markus, der nicht fassen kann, was da in dem Moment passiert. So. Und dieser Moment, als du den Schlüssel quasi, also links machst du einen Porsche an und du klippst um, und dann macht dieses Auto dieses, das war so ein, also in dem Moment ist, ich glaube, wir haben beide einfach gerade einen Ständer in der Hose gekriegt. Sorry, ich muss es einfach mal so sagen. Es war einfach ein sehr, sehr geiles Gefühl. So, und dann ging das los und dann sind wir losgefahren. Und es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Zwei junge Typen sitzen in einem Porsche mitten in Berlin. Die Karre rührt auf. Er feiert die ganze Zeit nur ab, so, wir haben Lachflash von einem nach dem anderen, weil die Karre beschleunigt einfach monströs, es ist laut, es ist ein cooler Sound, es ist einfach ein tolles, tolles Sportauto. So, und es ist ein Referenzerlebnis gewesen. Und um es jetzt mal kurz abzukürzen, wir haben dann 24 Stunden dieses Fahrzeug gehabt, sind in die Heimat gefahren, haben Fahrten hin und her gemacht, haben einen Kotten geschoben mit der Karre, haben aber auch einfach das genossen, einfach in einem Porsche zu sitzen. Das war ein cooles Erlebnis. So, und was passierte? Nach dem Geburtstag bekomme ich von Markus eine riesenlange Nachricht, wo er sich bei mir bedankt und dass er bis in die Haarspitzen motiviert ist. Denn er hatte sich ein Whiteboard bestellt, hatte sich seine offenen Projekte und die folgenden Projekte, die noch kommen, aufgeschrieben und hat sich einfach einen Plan gemacht, wie er das so schnell umsetzen kann, dass er diesen Traum ein Stück weit näher ist, Porsche zu fahren oder Sportwagen zu fahren. Das hat ihm einen Schub gegeben. Und deswegen war für mich heute wichtig, mit euch mal drüber zu sprechen. Schafft euch, verfickt nochmal, sorry, ein Referenzerlebnis mit euren Zielen. Also wenn es ein Sport, wenn es ein Traumwagen ist, als Paradebeispiel, dann versucht doch, diese Automarke ausfindig zu machen, euch dieses Auto, was ihr wollt, zu mieten, euch in diese Karre zu setzen, es zu fühlen, es zu spüren, es zu fahren. Und Leute, es funktioniert. Also wir haben Bilder gemacht, ne? Und dieses Auto fühlt sich einfach stimmig an. Ich weiß jetzt schon, dass dieses Auto für mich, das habe ich irgendwann so. Das ist, da gibt es gar keine, die Frage ist nur noch, wann ist der Zeitpunkt. So. Und das ist geil. Und das ist einfach eine riesengroße Message. Schafft euch die Praxis mit eurem Referenzerlebnis. So, ihr merkt es wahrscheinlich jetzt noch, ich bin noch völlig euphorisiert, weil das einfach ein cooles Erlebnis war. Und Kenny hört ganz gespannt zu, weil er sich auch so denkt, Alter, Stefan, ey, wie so ein kleines Kind. Ja, man ist wie ein kleines Kind, so, aber es ist geil. Es ist einfach geil. So, und deswegen schafft's euch. Schafft's euch an, das Referenzerlebnis.
Du bist also so der Porsche-Typ, ja?
Ich werde tatsächlich, ja, ich glaube, ich bin der Porsche. Ich weiß das, glaube ich, auch. So, ja.
Ich sag mal, du fährst ja schon eine Vorstufe. So ein bisschen. Also weil ich finde, bei uns beiden merkt man, bei beiden Autos, wir beide haben jetzt relativ neue Autos, ja, würde ich jetzt einfach mal sagen. Lass uns mal kurz über das Autothema philosophieren. Also bei uns beiden merkt man direkt, wo die Tendenz von der Grundausrichtung vom Auto hergeht. Also du fährst ja den S3, ich fahre den A3. Und jeder von uns hat das aus einem bestimmten Grund gekauft. Du hast ja den S3 gekauft, weil der ist halt geil, der ist schnittig, der ist sportlich. Ich bin ja selber mit dem gefahren, der macht einen schönen Sound, das ist toll. Ja, und ich habe mir zum Beispiel den A3 gekauft, weil der vom Komfort her einfach echt geil ist. Und Der Autohändler hat mir sogar gesagt, der A3 ist in der Ausstattung sogar vom Fahrgefühl, also von der Federung und von dem, was er ausbügelt, von der Straße her, ebenbürtig mit dem Rolls-Royce. Das fand ich schon sehr geil. Das war tatsächlich etwas, was mir so wichtig war.
Ja, das stimmt, wenn du so drüber nachdenkst. Du bist, ja. Also du
Ich bin totally Comfort. Also nicht Comfort Zone, sondern ich mag es, wenn man es sehr angenehm, sehr umwogen bekommt. Und ich finde, sportlich ist geil. Wäre sicherlich auch etwas für mich, wenn, keine Ahnung, einfach mal sich so ein Ding zu mieten, mal über eine Rennbahn mit dem zu brettern, das ist bestimmt geil. Actually, was mir aber viel wichtig, ich glaube deswegen, also wenn man jetzt mein Vision Board sehen würde, was hinter mir ist, da ist halt eine S-Klasse drauf und da ist ein Rolls-Royce drauf. So, beide Autos sind jetzt nicht dafür bekannt, sonderlich die Supercars und die Lamborghinis zu sein, die halt laut und schnell sind, sondern die sind eher luxuriös, extrem luxuriös und extrem komfortabel. Und das ist mir tatsächlich actually sehr, sehr wichtig. Und ich finde das einfach so spannend, wie man, also ich bin jetzt ein bisschen von dem Thema weggegangen, wir gehen da auch gleich wieder zurück, aber was mir einfach direkt, so, was ich so spannend fand, während ich hier zugehört habe, ist festzustellen, wie aus Konsumverhalten von einzelnen Menschen und aus Markenkonsum, was ja für mich gerade als Branding-Experten unglaublich interessant ist, was das auch über die Person an sich sagt und wie viel man daraus ableiten kann, auch aus dem restlichen Leben.
Absolut. Also Porsche...
Ich meine, ja, mal ein Beispiel.
Erzähl, nee, hau raus. Sorry. Ich bin jetzt neugierig, was du hinaus willst.
Ganz einfaches Beispiel. Wenn wir uns zum Beispiel angucken, wie für dich ein idealer Urlaub aussieht, das ist hier ein sehr aktiver Urlaub. Das ist Wandern, das ist draußen sein, das ist sehr viel unterwegs sein. Finde ich auch cool. Aber wenn ich mir zum Beispiel einen optimalen Urlaub vorstelle, jetzt nicht 2 Wochen nur am Strand liegen, das finde ich total kacke, aber wenn ich mir etwas vorstelle, was total toll ist, dann ist das zum Beispiel Wellness, Komfort, Luxus-Shopping. Also ich finde Luxus-Shopping so geil, weil es ist ruhig, es ist exklusiv. Du hast, also wenn man mal, einfach mal nur zum Testen, man muss ja da nichts kaufen, aber geht mal in solche Stores wie Louis Vuitton oder in Gucci einkaufen, das ist schon ein ganz cooles Erlebnis und das ist sehr komfortabel. Das feiere ich gerade einfach so, während ich dir zuhöre oder während ich einfach nur überlege, was die Autokäufe und die Entscheidungen über die Marken über uns auch als Person aussagen. Und man kann extrem viel daraus ableiten.
Das, was Kenny gerade sagt, also ihr müsst euch vorstellen, ich habe gerade Gänsehaut, weil er etwas auf den Punkt bringt, was entscheidend wichtig ist. Und zwar diese Emotion, was es bei Kenny auslöst, wenn er shoppen geht in diesem Gucci-Store, es löst bei ihm etwas aus, so was Emotionales. Also falls er das nicht mitbekommen hat, muss er zurückspulen. Ich habe es gehört und ich bin gerade bei mir gedanklich mal durchgegangen, wie ich euphorisiert war, als ich in diesem Porsche-Laden drin war. Weißt Leute, weil ihr müsst euch vorstellen, für jemanden, der Porsche mag, und da zähle ich mich zu, ist das ein Erlebnis. Ab dem Moment zu realisieren, ich bin auf diesem Parkplatz und betrete gleich dieses Geschäft. Ich glaube, Kenny hat auch so eine gewisse Aufregung, auch wenn er in so einen Gucci-Store geht oder wenn er wüsste, okay, er steckt dich in seine S-Klasse ein. Oder egal, was ihr macht, was ihr geil findet, es löst in euch eine Emotion, eine Vorfreude aus. Als ich in diesen Porsche-Laden reingegangen bin, ey, das war Phantasialand. Ich war wie Willy Wonka in der Schokoladenfabrik. Überall stehen 911er rum, überall stehen irgendwelche Panameras, Porsche rum, überall. Es ist picobello sauber in diesem Land. Du kannst vom Boden essen. So, es ist Hochglanz, es ist Premium, es ist ein gewisser Reiz immer noch von Sportlichkeit. Da sitzt keiner mit Schlips und Kragen, Bieder in der Ecke. Es sind sportliche Typen mit Poloshirt, weißen Sneakern, eine legere Chino-Hose oder Jeans. Es gab durchaus den einen oder anderen Verkäufer des älteren Semesters, den habe ich im Anzug gesehen. Aber immer noch es war ein sportlicher dritter Typ, es war nichts Spießiges. Es hat diese Marke unterstrichen, selbst vom äußeren Erscheinungsbild. Das war so, nicht, ich würde nicht sagen Prollo, aber es war schon das Gefühl, okay, ey, pass mal auf, die Marke, die ich hier repräsentierte, das habe ich auch im Blut so. Also das wäre völlig fehl am Platz, ohne jetzt die nimm irgendeine andere Automarke, die nicht sportlich ist. Es hätte sich ein, du hättest es gemerkt, wenn er in diesem Laden gewesen wäre. Keine Ahnung. So, du hättest es einfach gemerkt, diese ganze Identität, die diese Marke ausgestrahlt hat, ging auf mich über. So, alleine die Übergabe von den Schlüsseln, die Dokumentenmappe, die ich erhalten habe, selbst die hat einen Hauch von Sportlichkeit ausgestrahlt. Es war einfach, also für wenn Kenny mit bei gewesen wäre, du hättest quasi an dem Tag, wenn du nur als stiller Beobachter, du hättest das extrem genossen zu beobachten, auf wie viele kleinen Details die in ihrer Marketing- und Branding-Strategie Wert gelegt haben. So, ich bin teilweise echt da, ich habe gesagt, ey, guck mal, das wäre was jetzt für Kenny so. So geile, witzige Details. Durchdacht, ja. Oder es ist faszinierend. Sehr, sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut gemacht. Chapeau an Porsche. Liebe Grüße an die Niederlassung Berlin. Kann ich echt dicke Props hier an der Stelle rausschicken. Echt extrem toll gemacht. Und plus, und das fand ich ja eigentlich noch mit am geilsten, Kundenservice. Kundenservice. Die haben mich angerufen, 20 Minuten später, und erzählen mir, ja, wir haben gerade gesehen, Sie haben das Auto neu gebucht, Sie freuen sich sicherlich schon, wir haben noch eine tolle Nachricht für Sie, Sie haben das Auto, die haben die Möglichkeit, das Auto schon einen Tag vorher, nämlich zu mieten, und zwar 24 Stunden, der Preis bleibt der gleiche, das wäre doch was, oder? Zack, was soll ich denn da überlegen, so? Na klar will ich das. Also, super, wirklich, wirklich super. Und das macht die Unterschiede der Charaktere aus. Überlegt mal, was ihr geil findet so, und wie euch das abholt. Ja? Kennt ihr jetzt bei mir eigentlich auch richtig gesagt, mit Urlaub und so. Ne? Also für mich, klar, ich mag so aktiven Urlaub als Beispiel oder irgendwie was zu unternehmen. So Wellnessurlaub kann ich mal so einen Tag machen. So, das, aber ich brauche das tatsächlich auch. So, ich bin jetzt 32, bin jetzt ein alter Knochen. Ne? Muss auch mal Wellness machen und so. Ja. Nee, aber geil. Das ist ein echt schönes Thema. So. Ich finde das toll. Wie schaffst du, also jetzt mal Spaß, kurz mal, weil mir das irgendwie so jetzt gerade im Kopf ist, hast du denn mal für dich jetzt mal vor, oder hattest du es schon mal gemacht, dir mal ein Referenzerlebnis geschaffen mit irgendwas, was du feierst, wo du sagst, das ist mein Ziel von mir, das will ich mal erleben, und hast es dir mal vorab schon mal mit einer kleinen Dosis mal geholt?
Ja, ich war ja schon öfter in so Stores. Also dann hat man da mal eine Kleinigkeit gekauft, aber es ist ja trotzdem irgendwie ein Referenzerlebnis, also wir waren mal am Kudamm im Louis-Store gewesen. Das ist schon ein geiles Erlebnis. Also auch da wieder, ich liebe Luxus-Brands aus genau dem Aspekt, den Stefan gerade erwähnt hat. Das ist halt der Service. Und ich feiere das. Also ich habe zum Beispiel jetzt letztens wieder Screenshots gemacht, weil ich das einfach, andere Leuten würde das verurteilen. Ist auch in Ordnung. Darf sich jeder seine Meinung drüber bilden. Aber zum Beispiel, da habe ich von Louis Vuitton in so einem kleinen Bag oder so einer Tasche. Ich glaube, das waren 8 oder 9 Strohhalme, die halt aus Metall waren, für 990 Euro. Das fand ich so geil. Habe ich direkt gefeiert, weil es mir wieder gezeigt hat, was einfach Premium-Luxus-Branding ausmacht und was man damit dann einfach als Unternehmen machen kann.
Die haben Metall-Strohhalme verkauft?
Ja, oder zum Beispiel auch so eine, weiß ich nicht, irgend so eine Holzfigur für 1500 oder so eine kleine. Das ist schon crazy. Also, das ist, weil dann kommen manchmal so Leute und sagen, ja, aber das kostet es ja im Leben nicht vom Material. Ja, du hast es ja auch nicht gereiht. Du bist ja auch nicht die Zielgruppe, du Dödel. Wenn du nach Preis-Leistung guckst, dann geh bei Skoda einkaufen oder so. Also, ohne es despektierlich zu meinen, aber das ist halt eine andere Strategie, die gefahren wird. Und ich würde sagen, in letzter Zeit habe ich weniger Referenzerlebnisse gehabt, außer halt mit dem Auto. Ganz klar. Also, ich sag mal, jetzt fahre ich jeden Tag dieses Referenzerlebnis, aber bevor ich es halt gefahren habe, habe ich im Januar die Testfahrten gemacht. Das waren ja schon Referenzerlebnisse. Daraufhin habe ich halt die Anzahlung erarbeitet, was mich unglaublich motiviert hat, weil ich ja wusste, wo ich hin will. Ist schon ein bisschen länger her, muss ich ehrlich gestehen. Damals halt mehr, so im Lafayette mal einkaufen gehen, da mal, oder im KDW mal so in der Rolex-Abteilung gucken. Doch, auch schon mal, ja, sowas, aber ich überlege jetzt gerade selber, ich bin da manchmal vielleicht ein bisschen zu verkopft, das kann auch sein, das ist auch etwas, woran ich arbeite, aber ich überlege jetzt zum Beispiel, ich will ja unbedingt eine Finca in Mallorca haben. An sich Referenzerlebnis schaffen würde ja bedeuten, es gibt zwei Möglichkeiten, die ich jetzt gerade sehe. Entweder einfach mal einen Makler anhauen und mal so eine Traumvilla angucken. Oder das zweite wäre einfach mal eine zu mieten. ich sag mal, ersteres ist natürlich preistechnisch einfacher und schneller erschwinglich. Ich habe manchmal so ein bisschen, das wäre auf jeden Fall das nächste Referenzerlebnis, was ich gerne für mich hätte, und zwar in einen Rolls-Royce-Store gehen und tatsächlich da mal mir einen Phantom angucken und mich da mal reinsetzen und das Leder schnüffeln und so. Manchmal habe ich da einfach noch bei solchen Sachen echt so eine gewisse Hemmschwelle, weil, keine Ahnung, ich mag es nicht, in Stores zu gehen und da nichts zu kaufen. Weißt du, was ich meine?
Bin ich ehrlich? Nee, weiß ich nicht. Weil da bin ich genau andersrum. So. Ich gehe ja da rein, um einfach das mal ein Gefühl zu kommen, diese Luft einfach zu atmen. Diese Luft zu atmen, okay, was erwartet mich da eigentlich? Wie fühlt sich das eigentlich nachher so an? Und ich glaube, ich würde da mit einem sehr hohen, ich würde da mit Respekt, mit Demut würde ich da reingehen, aber ich würde es auf jeden Fall machen. Weil die Neugier mich einfach packen würde. So. Und also wenn du willst, Kind, ich begleite dich. Also ich würde mir auch gerne mal so ein Rolls-Royce mal angucken. Jetzt ohne Scheiß. Was hindert uns denn? Wir können es einfach machen. So, wo ist denn
Stefan? Also ich habe am 12.10.
okay, Geburtstag. Wo ist der nächste Rolls-Royce-Store? So, Rolls-Royce.
Ja, dann Berlin. Echt? Irgendwo, bestimmt. Also ja, ich glaube, die haben in Berlin irgendwo da an der Autobahn. Also ich wage mich zu erinnern, dass ich damals mal über Schienenersatzverkehr gefahren bin, da eine Rolls-Royce-Manufaktur gesehen.
Hindenburgdamm 68 habe ich hier gerade was gefunden, in Berlin, gerade live gegoogelt. Rolls-Royce Motorcars Berlin Showroom. Alles klar, okay. Gucke ich mir mal an. So, guck mal hier, da kannst du hingehen. Ein schöner Showroom. So, da gehen wir mal hin. So, zack. Geil. Hm.
Zack, sagt er.
Ich gucke mir gerade die Seite an, so. Öffnungszeiten. So, zack. Da steht hier, Montag geöffnet, von 9 bis 18 Uhr, Freitag, jeden Tag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Ja, perfekt, ist doch jemand frei. So. Junge, dann gucke ich mir jetzt gerade die Typen an, die hier stehen. Die sehen alle adrett aus, alle cool, locker, entspannt. Nice.
Ich stell dir mal vor, die würden da so jemanden Unsympathischen hinhauen. Das wär schon irgendwie lustig, also es wäre schon wieder fast lustig. Aber ich glaube, dafür ist aber die Luxusbranche noch zu oberflächlich. Ist so, ich habe irgendwie, wenn man jetzt so ein bisschen philosophisch, markenphilosophisch, immer so ein bisschen das Gefühl, dass Luxusmarken im Allgemeinen sehr unzyklisch handeln und auch sind. Also, um das mal so ein bisschen zu erklären, zum Beispiel Corona-Pandemie, viele Marken haben unglaublich darunter gestruggelt, viele Marken haben da extreme Verluste geschrieben. Luxusmarken nicht. LVMH, ich meine, der Bernard Arnault, der Inhaber von der LVMH-Gruppe, der ist jetzt einer der reichsten Männer der Welt. Ich meine, das spricht Bände. Luxusindustrie boomt. Und das ist immer so ganz faszinierend, wenn ich das so beobachte. Auch historisch beobachte. Man kann ja nur historisch gucken. Was in der Zukunft kommt, weiß niemand. Aber man kann ja mal Schlüsse aus der Vergangenheit ziehen. Und Luxusmarken finde ich extrem interessant aus dem Aspekt, obwohl eine Krise ist, boomt Luxus. Obwohl wir zum Beispiel in einer Depression sind. Also jetzt vielleicht nicht jetzt gerade, aber gab ja genügend Depressionen in der Vergangenheit. Und wenn man sich die Depression in der Vergangenheit anguckt, gibt es Phasen, wo die Luxusbranche nicht tangiert wurde. Also das interessiert die einfach nicht. Die boomt halt weiterhin. Und ich glaube, oder zumindest das, was ich wahrnehme, gilt auch ein bisschen in Richtung Werte. Was meine ich damit? Ich glaube, jeder ist auf den Trichter gekommen. Klar, Nachhaltigkeit, das schreibt sich jetzt jeder auf die Fahne. Ob es dann am Ende gelebt wird, steht auf einem anderen Blatt Papier. Das sollte man dann auch wirklich kritisch überprüfen. Es gibt viele große Brands, die halt einfach Greenwashing betreiben. Das finde ich absolut widerlich, aber die werden halt auch nicht lange damit erfolgreich sein, was ganz cool ist. Weil vom gläsernen Burger zum gläsernen Marker, könnte man eigentlich mal irgendwie mal so separat drüber sprechen. Das ist bloß so am Rande erwähnt. Und das Gleiche geht aber eben auch zum Beispiel für das Thema Feminismus oder so. Also man hat zwar manchmal so das Gefühl, dass so bestimmte Fashion Brands Vorreiter sind, um soziale Themen direkt kritisch anzusprechen. Schaut man dann aber doch manchmal so in die Umsetzung des Ganzen, dann hat man manchmal so das Gefühl, dass bei bestimmten Brands der Prozess azyklisch verläuft.
Da muss ich dir tatsächlich so ein Stück weit zustimmen, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt so überlege, Also ich habe nirgendwo in der Zeitung gelesen, dass es Rolex jetzt schlechter geht durch die Corona-Krise. Oder hast du irgendwas von Stellenabbau gelesen?
Keine Ahnung, vielleicht haben sie die Opportunität genutzt. Also das könnte ich mir dann schon vorstellen. Allerdings, und das finde ich auch ganz cool, sind die ja schon extrem kritisch. Also beim Einstellen, aber eben auch beim zum Beispiel Auswählen ihrer Händler. Also Rolex arbeitet ja zum Beispiel auch nach dem Prinzip, dass sie natürlich bestimmten Läden Lizenzen einräumen, deren Uhren
Zu
zu
vermarkten,
vermarkten.
stimmt.
Genau. Das ist aber wiederum sehr exklusiv, also es ist auch gar nicht so einfach, da reinzukommen. Ich habe mal mit örtlichen Juwelier von hier gesprochen. Die sind da unglaublich streng. Unglaublich streng.
Die
Und ich
wollen
glaube, so streng sind die
wahrscheinlich.
sicherlich auch bei
Auf
ihrem
was legen die denn
Personal.
Wert? Was verkaufen die? Also, wie viel verkaufen die beispielsweise von anderen Marken? Oder wie sieht der Store aus? Oder was sind so Kriterien, so Must-Haves, die der Store mitbringen muss?
Ich glaube, und das ist eine Frage, die sich eigentlich jeder Unternehmer, jede Marke stellen sollte, ist das im Alignment mit meiner Marke, mit dem, wo wir unsere Marke sehen? Also ist das in Übereinstimmung mit dem, was wir transportieren wollen? Das hat jetzt gar nichts vielleicht damit zu tun, dass der Store irgendwie schmuddelig oder so ist. Es kann ja auch einfach sein, dass der Store nicht die richtige Atmosphäre versprüht. Oder, das hat er mir erzählt, das ist auf jeden Fall etwas, was ich mit Gewissheit sagen kann. Die erwarten dann, dass du mindestens 3 Uhren im Monat verkaufst. Und wenn das der Markt aber nicht dahergibt, dann machen
Okay,
sie
dann
es halt
müssen
eben
wir
auch
beide
nicht.
halt
Also
immer eine kaufen.
ist ja verständlich. Ja, es kommen ja noch zu anderen Dingen. Also natürlich, der Store wird klar unter die Lupe genommen. Passt das? Ist das Personal von der Art und Weise, wie wir es uns halt mit unserer Marke vorstellen? Also du musst dir halt vorstellen, wenn du dir natürlich als Juwelier auch Rolex ra raufschreiben kannst, dass du das vermarktest, das ist natürlich einen unglaublichen Brandboost. Und gerade deswegen, um eben auch nicht die Marke Rolex zu beschmutzen oder zu beschädigen durch Bad Publicity, die vielleicht gar nichts direkt mit dir zu tun hat, aber weil du halt einen Händler hattest, der ein bisschen kacke war, dann fällt es auf deine Marke zurück, nicht auf den Händler. Weil der Händler rühmt sich natürlich mit der Marke. Und gerade deswegen sind solche Marken sehr, sehr vorsichtig mit der Wahl ihrer Partner. Und das ist tatsächlich aber auch etwas, was Premium-Marken von, sagen wir mal, mittelmäßigen oder schlechten Marken unterscheidet. Die sind halt einfach konsequenter als andere.
Sie sind konsequenter als andere Marken dementsprechend.
Als andere
Als
Unternehmen.
andere
Das, ja,
andere
also.
Unternehmen.
Es gibt ja so Unternehmen, die sind so ein bisschen biegsamer. Die sind so ein bisschen wie weicher Stahl. Die haben zwar eine Substanz, die haben auch ein bisschen was drin, aber wenn du genügend Druck ausübst, dann fangen die an, sich zu verbiegen. Und richtig starke Marken sind eben doch richtig stark. Die sind wie Diamanten. Ja? Und die kannst du halt einfach auch nur mit Diamanten kaputt machen. Sprich, eine starke Marke kann nur von einer starken Marke kaputt gemacht werden. Und das ist ja wie. Das hat mal Bodo Schäfer gesagt und das trifft auf großartige Marken genauso zu. Was unterscheidet einen Millionär von einem Milliardär? Fand ich ganz interessant. Und zwar hat er gesagt, Milliardäre sind weder talentierter, schlauer noch besser als Millionäre. Die sind nur eins, konsequenter. Die sind konsequenter in ihrem Umsetzen. Beispiel von Dan Pena. You got one shot only bei ihm zum Beispiel. Sprich, Bodo hatte mal, das hat er in einem Coaching-Brief erzählt, fand ich ganz interessant. Da hat er erzählt, er wurde ja auch von Dan gecoacht, ich glaube 8 Monate oder so. Und die beiden hatten auch eine Firma am Laufen und hatten da auch was Gemeinsames gegründet, ging um Marketing und Co. Und irgendwie hatte sich Dan nicht an eine finanzielle Verabredung gehalten. Und Bodo halt, wie er ist, hat halt damals drauf bestanden in seiner Naivität und hat halt darauf bestanden, dass die Vereinbarungen gehalten werden und nack, nack, nack und pipapo. Und hat damit aber auch so ein bisschen das Geschehen behindert, weil er natürlich den Prozess verlangsamt hat, weil er so ein bisschen deutscher Bürokrat wurde. Und Dan war halt nicht so, dass er da diskutiert hat oder so, sondern er war halt einfach konsequent und hat gesagt, alles klar, du bist raus. Ob das jetzt rechtlich einwandfrei war oder so, müssen wir nicht drüber streiten. Aber Bodo hat jetzt auch nicht drüber nachgedacht, seinen Mentor zu verklagen. Und das finde ich so interessant, weil bei Dan, der ist halt einfach konsequent. Der weiß, was seine Werte sind. Und wenn etwas nicht im Rahmen seiner Werte ist, dann handelt er eben dementsprechend, dass er es zum Beispiel abschneidet. Sprich, wenn er feststellt, dieser Mensch passt nicht zu mir. Der passt nicht zu meinen Werten, der handelt nicht nach meinen Werten, den möchte ich nicht in mein Leben haben. Dann ist der nicht so, dass der noch lange einen inneren Dialog hat, wie wir zum Beispiel ja manchmal.
Genau.
Wo wir dann überlegen, und das ist ja auch gar nicht so schlimm und sondern der ist dann halt einfach, er schneidet das ab. Das kann jeder für sich selber entscheiden, ob er das möchte oder nicht. Das ist ja nur wenn du halt auf diesem Level, unternehmerischen Level, Vermögenslevel spielen möchtest, dann musst du dir halt aber bewusst sein, dass es dir zum Alltag wird, sowieso diese konsequenten und harten Entscheidungen regelmäßig zu treffen. Und wenn du das nicht kannst, dann nice.
Dazu möchte ich gerne ein weiteres Zitat von John Belfer mit in den Raum schmeißen, und zwar: Es ist Business. Lass deine Emotionen vor der Tür. Er möchte damit zum Ausdruck bringen, dass Emotionen in deinem Business, also egal ob das Wut, Ego, Stolz, Müdigkeit ist, die haben da nichts zu suchen. So. Emotionen unter Kontrolle haben und einfach machen und setzt das um, wie du gerade gesagt hast, nach deinen Werten, nach deinen Idealvorstellungen, was du erreichen willst, und um das zu tun, um halt eben die beste Version von dir selbst zu werden. So, das passt irgendwie in dieses Beispiel gerade von Dan Piana rein. Ja, so. Er hat sich da jetzt irgendwie nicht einknicken lassen oder wie weich werden lassen oder so. Oder hat hier irgendwie ein warmes Herz für Bodo gezeigt und hat gesagt, da komme ich dann jetzt mal in Nähe, war konsequent, hart, hat Business gemacht und hat Bodo Schäfer vor die Tür gesetzt quasi, da aus dem Mastermind oder was.
Lass mich am Anfang, da greife ich jetzt einfach mal auf, du hast mir am Anfang deinen Sparring-Partner genannt. Und die Rolle würde ich jetzt einfach einnehmen, weil ich widerspreche dir. Vehement. Also dem Zitat widerspreche ich vehement. Ich gebe dir vollkommen recht, dass Neid, Frust, Wut, Missgunst, dass das Emotionen sind, die im Business nichts zu suchen haben. Aber ich bin davon überzeugt, die haben auch in deinem privaten Leben nichts zu suchen.
Emotionen, oder?
Weil sie letzten Endes ja... diese Emotionen, die ich gerade genannt habe, und natürlich ein paar andere Emotionen auch, wie... Also Neid, Frust, Missgunst, Hass... Das sind halt Emotionen, die haben im Business nichts zu suchen, die haben aber genauso wenig in deinem privaten Leben was zu suchen, weil sie vergiften am Ende sowieso nur deinen eigenen Geist. Wo ich vehement widerspreche, ist, dass Business und Emotionen voneinander getrennt werden. Weil erstens nicht möglich. Es sei denn, du bist ein Psychopath, der wirklich keine Emotion empfindet. Er spielt es ja nur. Aber solange du kein Psychopath bist, spielen Emotionen immer eine Rolle.
Okay, jetzt haben wir ein Streitthema. Oder was heißt, schönes Debattenthema? Führen wir mal zu Ende.
Das ist überhaupt kein Streitthema, meiner Meinung nach. Oder nicht mal meiner Meinung. Ich nehme mal das Wort meiner Meinung nach raus, weil die Fakten sind eindeutig. Also mal jetzt so Meinungen außen vor. Die Wissenschaft ist sich ja dort einig. Menschen, die keine Emotionen haben, sind auch nicht in der Lage, eine Entscheidung zu treffen. Das ist neurologisch, wissenschaftlich belegt.
Okay,
das ist
ich glaube, wenn wir es unter dem Aspekt betrachten, dass Emotionen einfach dazugehören, um Entscheidungen zu treffen, oder einfach, dass sie einfach eine Basis ist für das Leben, ich glaube, das ist unstrittig. Ich glaube, John Belford meint dieses, ich glaube, er meint mit diesem Zitat nicht, dass du grundsätzlich deine Emotionen vor der Tür lassen solltest. Ich glaube, es ist auf einer anderen Ebene gemeint. Und zwar, ich würde gerne mal das Spektrum erweitern eines Beispiels, und zwar im Bereich des Bodybuildings. Ich habe mich mal eine Weile mit diesem Sport beschäftigt, nicht weil ich ihn selber ausführen möchte, sondern weil mich das fasziniert hat, wie Menschen, und aus dem Sport kann man ja auch sehr viel Motivation auch fürs Business ziehen, konsequent ihren Weg gehen. Und Bodybuilding ist eines der wirklich konsequentesten, es ist ein sehr egozentrischer Sport, es ist ein Sport, der viel abverlangt und auch viele Opfer zugrunde fällt. Und zwar zum einen erstmal dein ganzer sozialer, familiärer Kreis, weil du halt einfach einen disziplinierten und durchgetakteten Alltag hast. Du gehst arbeiten, du gehst trainieren, du isst. Und hier ist ein wichtiger Punkt, der war mir nicht so, also das fand ich halt sehr spannend, und beim Zuhören, es ist ja nicht so, dass die jedes Mal Bock haben oder geil drauf sind, jetzt trainieren zu gehen, essen zu gehen, die sind auch mal müde, die sind auch einfach mal im Arsch oder die haben einfach, die haben auch natürlich ihre Alltagsprobleme. Aber egal was war und egal was ist, die haben das dann trotzdem straight durchgezogen. Ich hatte so ein Beispiel von Markus Rühl, der in einem Interview mal meinte, es gab auch mal Zeiten, wo er seine 8000 Kalorien am Tag nicht geschafft hatte. Aber es hat ihm Scheißdreck interessiert. Er hat einfach gegessen, so, hat es einfach durchgezogen und selbst wenn er kotzen musste, hat er weitergegessen. Er hat einfach, also, das ist hart. Das liegt von außen hart, so, aber es ist, das ist dieses Bild von, er ist straight, er hat dieses Bild im Kopf. Er möchte der krasseste Bodybuilder auf der Bühne sein. Er will einfach ein Tier sein, die Maschine sein. Er bringt Opfer. Er bringt Opfer auf verschiedenen Ebenen. So, und ich fand das so krass, dass er quasi seine menschlichen Ressourcen, seine Emotionen, alles hat er aufgebraucht und hat es allen diesem Ziel untergestellt. Und ich glaube, ich glaube, in dieser Richtung gedacht ist das Zitat von John Belfort ausgerichtet. So, ich glaube, weißt du, wie ich meine? Ich glaube, das, was du sagst, ist schon grundsätzlich richtig. So, aber es ist dieses, egal was ist, ich behalte das im Auge und ich lasse jetzt meine Emotionen mal hier kurz beiseite, so, ich gehe da einfach weiter, so. Ich glaube, so ist, auf dieser Ebene ist das gemeint. Und,
ich würde dann tatsächlich, weil vielleicht ging es jetzt nur mir so und ich war gerade geistig querschnittsgelähmt und habe es nicht so verstanden oder vielleicht haben es auch andere so verstanden, wie ich es erst verstanden habe, dann würde nur für mein Verständnis, für meinen Kontext, das Wort Emotion mit Ego austauschen. Das Ego vor der Tür lassen. Da bin ich 100% dabei. Weil zum Beispiel, wenn ich in einem Workshop mit einem Kunden bin, dann geht es ja auch nicht um mich.
Nee.
Also lasse ich da auch mein Ego heraus. Ja? Gerade am Anfang, als ich noch ganz jung und unschuldig war und jungfräulich in dem Workshop-Welt, da habe ich dann doch ab und an nochmal mein Ego mit reingebracht und meine Meinung. Aber da gebe ich dir zu 100% oder auch Jordan zu 100% recht. Das Ego, das hat da überhaupt nichts zu suchen. Was ist,
wenn der Kunde dich aber oder dein Businesspartner dich nach deiner Meinung fragt? Das passiert ja.
Ja, es kommt tatsächlich darauf an. Also ich habe mal ein sehr gutes Buch gelesen. A Coaching Habit heißt das. Das ist ein sehr geiles Buch. Da geht es um 7 crucial questions im Coaching. Das kann man auch auf Sales tatsächlich, also auf Verkaufen kann man es anwenden. Kannst es auf Marketing, Branding, was auch immer anwenden. Also es sind sehr gute Fragen. Wer sie wissen will, da bin ich jetzt einfach mal so frei, kauft das Buch, Coaching Habits. Und die sind sehr, sehr gut. Und der hat da auch eine Sache geschrieben, weil er ist natürlich der Meinung, mehr Fragen stellen. Also wir gehen ja heutzutage immer mehr dahin, einfach Ratschläge zu urteilen. Und seine Überzeugung, ich finde, dass es gesund ist, es gibt eine Zeit zum Fragen, es gibt eine Zeit zum Antworten. Und natürlich gibt es die Zeit, wo es Sinn macht und wo es notwendig ist, auch mal meine Meinung zu sagen oder meine Sicht der Dinge zu sagen und dann mal die Fragen stellen herauszulassen. Deswegen kann ich das jetzt pauschal auch nicht beantworten, weil wenn die Zeit dafür reif ist, das ist ein Bauchgefühl, das ist ein Gefühl aus Erfahrung heraus, jetzt ist die richtige Zeit, einfach mal meinen Input zu geben. Und jetzt ist eher die Zeit, meinen Input herauszunehmen, nochmal Fragen zu stellen, zum Beispiel die Frage zu stellen, okay, deine Frage zeigt mir, dass du vielleicht noch ein wenig unsicher bist. Was genau an der Geschichte ist es, die dich verunsichert und die von mir noch einen weiteren Input von außen geben müsste? Also, verstehst du, es kommt halt wirklich darauf an, in welchem Kontext wir das jetzt betrachten.
Na, spannend. Gleichzeitig setzt es aber eine sehr hohe Sensibilität und emotionales Einfühlvermögen des Verkäufers ein. Also voraus, es setzt es voraus. Mhm. Wenn du einfach ein Bleppo bist, der für sowas kein Gespür hat, bist du nur derjenige, der Ratschläge erteilt. Weißt du, was ich meine? Du bist reflektiert, Kenny. Du bist ein intelligenter junger Mann, der sich weiterbildet, der nicht stehen bleibt und der sich, ich weiß es ja selbst, wir sind ja auch sehr gute Freunde, du kannst dich ja auch reinfühlen. So. Du besitzt einfach diese Gabe, sage ich jetzt mal, diese Fähigkeit. Andere haben das ja gar nicht. So. Ich weiß nicht, also dieses Buch ist gut. Meinst du, dass wenn einer das, also ich glaube, das kann man bestimmt lernen, aber ich glaube, einer, dem schwerfällt, sich in andere Menschen reinzuversetzen, dem wird es wahrscheinlich schwerer fallen. Dieses, weißt du, das, was du, ich glaube, das ist interessant, weil das aufzunehmen, des Gegenübers, Mensch, mir ist aufgefallen gerade in deiner Reaktion, da ist noch nicht was ganz stimmig, was muss denn passieren, das setzt eine wahnsinnige Auffassungsgabe voraus. So, und wenn ich jetzt mal von mir meiner Seite gesprochen, mal 13 Jahre zurückgespult am Anfang, also keine Ahnung, wie ich da den Menschen gegenüber, aber ich hätte solche Signale nie erkannt, das stimmt nicht, ich habe sie sehr selten erkannt. So, und ich hätte mich wahrscheinlich über dieses Buch dann gefreut. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie hat sich das geändert? Ja, also reinspringen ins kalte Wasser und viele Gespräche führen. Und tatsächlich genau das, diese Kehrtwende, der gute Verkäufer ist nicht der erzählt, sondern der zuhört und Fragen stellt. Das ist das Entscheidende. Und dann, wenn es darauf ankommt, die richtigen Fragen zu stellen, die richtige Gesprächsführung, die richtige Technik, das richtige Know-how zu besitzen und dann Einfühlvermögen, riesengroßes Thema. Wie oft habe ich schon Gespräche mitbekommen, wo das nicht vorhanden ist, wo ich mir dachte, oh Alter, ey, der Kunde ist mega unzufrieden, du hast es gar nicht realisiert so, ne? Und das passiert heute ja auch noch so. Heute passiert es noch.
Ich habe das Gefühl, ohne dass ich jetzt in der Vergangenheit gelebt habe, aber einfach nur so aus Betrachtungen meiner subjektiven Welt, dass das auch immer mehr wird, dass die Leute einfach immer mehr reden und immer weniger zuhören, weil alle glauben, sie haben etwas zu sagen. Und ich will mal ein paar Dinge aufrollen, die du auch gesagt hast, auf die ich gerne eingehen möchte. Das erste ist mit einem Zitat vom Dalai Lama. Finde ich sehr schön. Wenn du redest, wiederholst du nur das, was du bereits weißt. Wenn du zuhörst, hast du die Chance, etwas Neues zu lernen. Und das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Mindset, was man erstmal etablieren muss für sich. Wenn du die ganze Zeit nur redest mit deinem Kunden, dann lernst du nichts über ihn. Du lernst nicht, was ihn bewegt, du lernst nicht, was ihn motiviert, du lernst nicht, was ihn gerade wirklich beschäftigt. Ich sag mal, häufig, wenn Menschen zu uns kommen, dann kommen sie ja mit einem Grund, aber den Grund, den sie nennen, ist nicht der wirkliche Grund, sondern es ist ein oberflächlicher Grund. Also ich gebe mal ein Beispiel, was aus meiner Industrie kommt, einfach nur, weil es für mich sehr greifbar ist. Kunde kommt zu dir oder zu mir und sagt, ich brauche eine Website. Die Website ist die Oberfläche. Und wenn wir jetzt, und ich glaube, das ist tatsächlich eine ganz einfache Technik, die jeder sofort anwenden kann, wenn wir jetzt in dem Moment einfach nur mal den Impuls unterdrücken, boah, ich habe da was zu sagen, und ein bisschen länger einfach nur neugierig sind, wie ein Kind. Wir sind einfach mal neugierig und stellen noch mal ein paar Fragen. Okay, wie hilft dir denn diese Webseite, deine aktuellen Herausforderungen zu lösen? Warum gerade jetzt? Warum ist diese Website für dich wichtig? Was wird es für dich lösen? Welche Risiken nach unten gibt es für dich, wenn du diese Webseite jetzt nicht etablierst oder wenn du sie nicht änderst? Und. Einfach Fragen stellen. Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Ich meine, Sesamstraße. Und da wirklich einfach mal das innere Kind wieder hervorholen und einfach neugierig sein. Und jetzt kommt das Allerwichtigste, und das ist aus dem Buch. Wie gesagt, wenn ihr die Fragen aber hören wollt oder auch lesen wollt, kauft euch das Buch. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Da will ich den Autor jetzt einfach mal unterstützen, weil die Fragen sind so mächtig, dass wenn ihr die in eurem normalen Leben anwendet, dass das Buch sich spätestens nach einem Gespräch wieder reinvestiert hat. Also gar kein Problem, das ist ein mega Buch. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte.
Du wolltest eine wichtige Frage aus dem Buch zitieren, aber den Part übernehme ich gerne. Es steht zum Beispiel die Frage drin, warum liegt hier Stroh?
Ja, zum Beispiel.
Das ist eine sehr wichtige Frage im Businessgespräch.
Es ist übrigens sehr cool, pass auf. Ich finde das super, dass du gerade genau diese Frage nimmst, weil jetzt kommst, die Frage würde so im Buch nicht stehen, weil, und das finde ich sehr, sehr cool, er gesagt hat, Warum-Fragen sind häufig sehr, sehr kritisch, weil Warum-Fragen häufig den Gefragten in eine Position versetzen, in der er sich rechtfertigen muss. Zumindest das Gefühl hat, er muss sich jetzt verteidigen, er muss sich jetzt rechtfertigen. Warum hast du das bisher so gemacht? Direkt, merkst du Spannung.
Wieso haben sie das gemacht?
Die bessere Frage ist tatsächlich, wenn es mit was, wer oder wo oder wie beginnt als allererstes. Dass man wirklich erstmal stellt,
wie haben Sie denn das geschafft, dass hier Stroh liegt?
Wie habt ihr das denn bisher gelöst? Was hat sich geändert? Also mal auf das Thema Webseite. Okay, wie habt ihr denn bisher das Thema Webseite behandelt? Ah, okay. Und was hat sich jetzt geändert, dass das gerade jetzt für euch ein Thema ist? Hm, okay. Und mit wem habt ihr aktuell schon zusammengearbeitet? Wie ist das Ganze ausgegangen? Und irgendwann kann man dann auch mal die Warum-Frage stellen. Nur das Problem ist, und das sehe ich tatsächlich sehr, sehr häufig auch in meiner Industrie, dass viele reingehen und direkt fragen, sag mal, warum hast du das so gemacht? Und das kann funktionieren, wenn du jemand bist, der ein wirklich, wirklich ganz feines Gefühl hat, das so zu betonen. Also du musst dann in der Lage sein, die Worte wirklich so zu betonen, dass sie nicht angreifend klingen. Und das ist wirklich nicht leicht. Versuch das mal selber. In Zukunft einfach mal in Gesprächen immer Warum-Fragen zu stellen. Und du wirst merken, es wird so eine gewisse Spannung entstehen. Weil jemand das Gefühl hat, okay, der stellt mir jetzt eine Warum-Frage. Der will irgendwas kritisieren. Irgendwas wird er kritisieren.
Finde ich interessant, was ich mal gerne aufgreifen möchte, so als, nee, Lifehack ist falsch, aber so als Impuls, der mir persönlich dabei geholfen hat, auch ein Stück weit erfolgreicher zu sein, war, eine Warum-Frage in meinen E-Mails einzubauen oder in meinen Argumentationsketten einzubauen. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich erkläre den Kunden etwas oder ich erkläre meinen Kollegen oder meinen Kolleginnen etwas über einen Sachverhalt, über eine Darlehensanfrage, über ein Produkt, über eine Lösung und sage dann halt irgendwas, ja, weiß ich nicht, nimm mal ein Beispiel. Mit diesem Darlehen werden Sie über 30 Jahre Zinssicherheit haben. Warum ist das jetzt für Sie wichtig? Dann als Frage, also das habe ich dann meistens dargestellt, warum ist das jetzt wichtig? Und dann nehme ich etwas auf, was ich in meiner Analyse oder in meinem Vorwort oder aus diesem Kontext heraus oder was wichtig ist für den Dialog aufgeschnappt habe und bringe das dann als Argument dann hinterher. Ich nehme quasi dieses Wort warum und sage dann, okay, warum ist das jetzt wichtig, dass dieses Darlehen 30 Jahre Zinssicherheit, weil Sie Wert auf eine maximale Planungssicherheit legen oder auf eine maximale Risikominimierung legen oder weil sie dies, das und jenes. So, also das heißt, ich habe mit diesem Wort warum gespielt, um einfach den Kunden quasi eine Frage oder meinen Kollegen eine Frage vorwegzunehmen, die er stellen kann, warum. Und ich bekomme oft, also spannend ist, die Gesellschaft oder was ich erlebe, spielt mir oft Warum-Fragen zu und ich greife.
Das stimmt. Weißt du?
Und ich bin einfach derjenige.
Ja, zu 100%.
Und ich greife einfach das voraus, dass ich diese Warum-Frage schon in meine Argumentationskette einbaue und dann die Frage gleich mit beantworte. So, und wenn ich ehrlich bin, sorry, muss ich jetzt einfach mal einen Schlag aus meiner Jugend erzählen, fällt mir auf, dass ich das damals schon in meinen PowerPoint-Präsentationen gemacht habe, in der Schule. Ich kann mich an eine Physikpräsentation erinnern, in der 12. Klasse, da habe ich die Atomenergie vorgestellt. Und ich glaube, das war, ich könnte, die Folie weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, in welchem Zusammenhang. Ich habe die Definition erklärt von, was Atomenergie ist und wo sie genutzt wird, etc. pp. Dann kommt es natürlich dann zu Atomkraftwerken und auch zu Attentaten wie Hiroshima, Fukushima, bla bla bla. Und dann habe ich, weil ich wusste, dass der Lehrer kritisch ist, Warum-Fragen eingebracht. Ich habe mich quasi schon verkaufstechnisch gesehen auf meinen Kunden eingestellt, der Lehrer in dem Moment, und habe ihn dann einfach vorweggenommen, Warum-Fragen mit eingebaut. Und what's the end? Ich habe eine 1+ mit Sternchen bekommen. Er saß da, Herr Heide, ich habe keine Fragen an Sie. Warum? Weil ich sie vorab beantwortet habe quasi. Und ich glaube, wenn man clever ist und das immer noch weiß, dass dieses Wörtchen eine enorme Rolle spielt, versucht es mal, das vielleicht mal sogar mit einzubauen in eure Argumentationskette. So. Obwohl, wir jetzt ja gerade auch gelernt haben, andere Fragestellungen wie was, wo, welche, kann man das richtig kennen? Habe ich das richtig zusammengefasst?
Welche nicht,
okay, wie, was, wo als Beispiel?
Ja, ja, also die Grundfragen.
Bessere Lösungen wären in einem Fragekontext.
Nein, ich würde kurz direkt einhaken, weil das wollte ich gerade sagen. Ich würde tatsächlich das, was du gesagt hast, das ist zu 100% richtig, würde ich gerne von dem trennen, was ich gesagt habe, weil das zwei unterschiedliche Faktoren sind. Ich kann dir auch ganz einfach sagen, warum das so ist. Der Grund ist, bei meinem Beispiel ging es darum,
falls es euch auffällt.
Genau. Mein Beispiel war, du stellst die Warum-Frage an deinen Kunden. Das ist ja in deinem Beispiel, auch wenn du das Wort du das Wort warum benutzt, ist das ja de facto nicht so ganz richtig, weil du nimmst ja aber bloß die Frage, die im Kopf des Kunden oder des Zuhörers entsteht, bewusst oder unbewusst, nimmst du ja aber bloß vorweg und beantwortest sie. Sprich, es ist natürlich klar, dass wir zum Beispiel als Verkäufer oder als Unternehmer ganz, ganz viele Warum-Fragen bekommen.
Richtig, genau.
Also wir erhalten die
unbewusst
auch manchmal.
Es ist ja sogar die Unterstellung meinerseits, dass eine Warum-Frage kommt. Es könnte ja auch der gute Fall sein, dass das nicht passiert. Und ich habe bis auf wenige Ausnahmen, bis auf sehr wenige Ausnahmen, nochmal Zwischenfragen oder weitere Fragen bekommen. Also es ist faszinierend, ich habe das einfach unterstellt, weil ich davon ausgegangen bin, dass eine Warum-Frage sehr oft gestellt wird. Und es ist tatsächlich so. Es ist ja auch tatsächlich so. Also
ich unterstelle, dass in jedem Verkaufsgespräch eine Warum-Frage gestellt wird, mündlich oder nicht mündlich, bewusst oder nicht bewusst. Yeah. Und zwar müssen wir immer mindestens zwei Warum-Fragen beantworten. Und zwar, warum sollte es mich kümmern und warum du? Die beiden Fragen müssen zwangsläufig, Beispiel bei dir, was du ja genommen hast, mit der, ich glaube, das war Altersvorsorge, warum ist das für sie wichtig? Die Frage stellt sich der Kunde ja bewusst oder unbewusst. Stellt sich die Frage, warum sollte es mich jetzt gerade kümmern? Warum sollte mich das interessieren? Und actually stelle ich mir die Frage sehr, sehr häufig, wenn Leute, die nicht gut sind, mir etwas verkaufen wollen. Dann stelle ich mir die Frage, okay, klingt ja alles toll, warum sollte mich das jetzt interessieren? Und dann, wenn sie die Frage beantwortet haben, kommt ja noch die Frage, das verstehe ich, warum das für mich jetzt gerade relevant ist. Und warum sollte ich das bei dir machen?
Mhm. Genau.
Also ich unterstelle, dass diese beiden Fragen immer beantwortet sein müssen, um erst einen Verkauf erfolgreich abzuschließen.
Da stimme ich dir tatsächlich zu. Das stimmt. Interessant. Warum Fragen? Ich beobachte das. Ich werde das morgen mal ein Stück weit näher beobachten. Ich habe morgen einige Gespräche, wo ich mal... Ja, ich werde das mal wieder mal ein Stück sensibler beobachten, wie oft diese Fragen kommen oder falls ich die Fragen auch durch der Körpersprache entnehmen kann. Mhm. Und in welchen Momenten sie kommen. Das ist interessant. Ich finde es spannend.
Ich bin gespannt, was du zu erzählen hast.
Verkaufspsychologie.
Ich finde, und ich merke das gerade, also für alle Zuhörer, mir zieht gerade tatsächlich die ganze Schulter. Ich merke auch, dass sich daher langsam zum Abschluss kommen muss, würde ich sagen, es war eine sehr runde Folge, es hat mir viel Spaß gemacht. Ich glaube, gerade zum Schluss hättet ihr einfach Zettel und Stift rausnehmen können und einfach mal mitschreiben. Also ich werde auf jeden Fall auch nochmal im Nachhinein mir die Folge selber anhören und mal so ein paar kleine Goldnuggets, die wir hier so gedroppt haben, so einfach mal nebenbei in so einem Satz, also was tatsächlich für mich ein Goldnugget war, war vom gläsernen Bürger zu gläsernem Marker. Da werde ich auf jeden Fall gleich auch mal selber drüber nachdenken, weil das kam das erste Mal so im Affekt gerade aus mir heraus und ich würde da gerne mal selber drüber nachdenken, wie das stimmt und wie man das vielleicht jetzt schon beobachten kann, diesen Prozess. Und würde sagen, um die Folge abzurunden, durfte Stefan heute beginnen und ich möchte ihn heute einfach mal die Bühne lassen, sie auch zu beenden.
Kenny, du bist sehr, sehr nett und ich bleibe heute beim John Belford. Und zwar, ich würde gerne das Zitat mit dem Englisch, ich würde gerne das englische Zitat aus The Wolf of Wall Street nehmen von John Belford. Und damit endet dann gleich an der Stelle die Folge. Und zwar, the only thing standing between you and your goal is a bullshit story you keep telling yourself as to why you can't achieve it.